Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Nach der Corona-Pandemie erlebte der Life Science-Sektor einen Einbruch mit schwacher Gewinnentwicklung und unterdurchschnittlichen Aktienkursen. Obwohl politische Veränderungen, darunter die Wiederwahl Donald Trumps, den Sektor unter anderem durch Förderkürzungen und Zölle weiter belasten, zeigt sich, dass die postpandemische Disruption überwunden ist und die Trendwende einsetzt. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Sven Kürten und Peter Spengler, beides Analysten und Healthcare-Spezialisten in der Gruppe Aktienindustrie. Mein Name ist Oliver Finger, ich bin Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Ja, grüßt euch ihr beiden, legen wir gleich mal los. Erzählt doch mal, ihr habt ja auch eine umfangreiche Studie zu dem Thema verfasst. Sven, um was ging es denn da?
Ja, hallo Olli erstmal. Also in der Studie haben wir uns ganz konkret mit Unternehmen beschäftigt, die entweder Produktionszubehör für Biopharmazeutika, beispielsweise Impfstoff oder bestimmte Krebsmedikamente liefern, und oder mit ihren Produkten die Medikamentenentwicklung und medizinische Grundlagenforschung unterstützen. Und wir haben das getan, weil dieser häufig auch als Life Science Branche bezeichnete Sektor in den letzten Jahren eine spektakuläre Achterbahnfahrt hingelegt hat.
Okay, und was ist da genau passiert?
Die Branche ist noch eine geradezu rauschartige Entwicklung, kann man wirklich sagen. Zu Beginn der Covid-Pandemie, nach deren Ende ein tiefes Loch gestürzt. Und es war im Grunde so, 2020, 2021 hat gerade die Impfstoffentwicklung und Produktion von Corona-Impfstoffen eine riesige Nachfragewelle nach Pharma- und Laborprodukten getrieben. Und durch die so entstehende Verknappung haben auch andere Kunden aus der Pharmaindustrie geradezu Panik bekommen, dass sie nicht genug Produkte kriegen, haben dann auch wie wild gekauft. Ja, und damit sind dann halt die Lager extrem gefüllt worden. Ja, und plötzlich ist die Pandemie vorbei. Keiner lässt sich mehr gegen Covid impfen. Die Nachfrage bricht ein, Lager sind voll. Ja, und dementsprechend ist dann die Gewinnentwicklung und auch die Kurse der Pharma- und Laborausrüster entsprechend unter Druck geraten. Ja, und dann kommt plötzlich Ende 2024 auch noch Donald Trump hinzu. Man kann sagen, gerade zu disruptiven Konzepten für das Gesundheitswesen im weltweit größten Markt, den USA, dem Sektor einen weiteren Schlag verpasst hat. Trump hat zum Beispiel den bekannten Impf- und Pharmaskeptiker Robert F. Kennedy Jr. zum neuen Gesundheitsminister gemacht, will hohe Pharmazölle heben, will Forschungsbudgets kürzen. Ja, und wir haben jetzt die Studie geschrieben, um die einfache Frage zu beantworten, ist das Tal der Tränen nun beschritten oder eben nicht?
Robert F. Kennedy Jr., ja. Ein Zeitgenosse, ein bisschen anders als sein Onkel und sein Vater, ja. Aber kommen wir mal zurück zur Studie. Was ist denn dann eure Antwort darauf? Also nach dem Motto Tal durchschritten oder nicht, zeichnet sich eine Erholung ab?
Also in Bezug auf die Post-Covid-Krise ist die Antwort ein klares Ja. Also wir sehen bereits seit Ende 2024, dass der massive Abbau von Lagerabhängen vorbei ist. Und der Trend hat sich auch in Q1 2025 und auch in Q2 2025 fortgesetzt. Entschuldigung. Allerdings sehen wir aktuell, dass vor allem die Verbrauchsmaterialien stark sind. Und das bedeutet, dass vor allem zunächst die bestehenden Kapazitäten stärker ausgelastet werden. Und der Neuaufbau der Produktion von Pharmaproduktion geht noch relativ zögerlich voran. Aber grundsätzlich es ist eine Trendwende da. Im Bereich Forschung und Entwicklung sieht es noch etwas verhaltener aus. Da sehen wir gerade so eine Bodenbildung. Da sollte aber eine deutliche Verbesserung, sagen wir mal, ab wahrscheinlich Q4 2025 eintreten. Das ist zumindest das, was da die meisten Unternehmen sehen. Also in Bezug auf Trump, da ist schon eine ganze Menge Unklarheit. Ich meine, wir haben zwar jetzt zunächst mal den Zolldeal mit der EU, also die 15%, den haben die meisten Unternehmen nun auch in ihrer Prognose berücksichtigt, aber gleichzeitig drohen ja immer noch Sonderzölle auf Pharmazeutika, um Produktionsverlagerungen in die USA zu erzwingen. Und außerdem sollen die im weltweiten Vergleich sehr hohen Medikamentenpreise in den USA drastisch gesenkt werden. Und gleichzeitig will Trump ja auch noch an die medizinischen Forschungsbudgets ran. Er hat ja angedroht, die um bis zu 40% zu senken. Und er hat die FDA, da hat er richtig aufgeräumt, also beziehungsweise war eigentlich auch der Elon Musk vorher. Also sie haben da drastisch Personal gekürzt. Gleichzeitig wollen sie aber auch die Zulassungsprozesse entbürokratisieren, was wiederum gut wäre, also ein etwas zweischneidiges Schwert. In Summe zeige ich aber auch ab, dass die ganz krassen Vorhaben wahrscheinlich teilweise abgeschwächt werden. Also diese 40% Kürzung, da geht man eigentlich in der Branche davon aus, dass eher so 10 bis 20 werden. Es steht aber halt noch nicht fest. Und es muss auch nicht alles negativ sein für die Pharmazulieferer, weil zum Beispiel Produktionsverlagerungen und vereinfachte Zulassungsprozesse auch helfen könnten. Also insofern sehen wir das als ein bisschen zweischneidiges Schwert an. Aber kurzfristig bleibt halt die US-Situation auf jeden Fall ein Risikofaktor.
Okay, verstehe. Kommen wir vielleicht mal zu den Unternehmen. Peter, Frage an dich. Was haben denn die Unternehmen getan? Beziehungsweise andersrum gefragt, was können sie tun, um sich an diese veränderten Rahmenbedingungen im Sektor anzupassen?
Ja, hallo Olli. Vielen Dank für die Einladung erstmal.
Gerne, Peter.
Nochmal guten Tag an alle. Ja, das ist eine gute Frage. Um die Frage zu beantworten, die Life Science Industrie muss sich nach Covid und Trump neu aufstellen. Das ist ein Sektor, der eigentlich nur durch Erfolge geprägt war in den letzten Jahrzehnten, und das ist für sie eine neue Situation. Im Wesentlichen erfolgten Anpassungen bei den folgenden drei Maßnahmen. Also erstens Effizienzsteigerung, dann Wachstumsfokussierung, zweitens und drittens die Stärkung der Kundenbeziehung. Fange ich mal an mit erstens, also mit Effizienzsteigerung. Das ist ein schöner Euphemismus für Kostensenkungen, also für Prozesse zu verschlanken, Kosten zu senken, um die Effizienz zu erhöhen. In erster Linie, wie gesagt, ist das eine Industrie, die sowas nicht kannte. Also man musste eigentlich immer nur das Wachstum begleiten, und da waren Stellenstreichen und sowas eher. Es war die Gewinnung von neuem Personal ein Thema. Das ist also neu, das wird jetzt umgesetzt. Einsparung von Reisekosten, wir kennen das auch hier, mehr Teams-Calls, mehr Online-Meetings und so. Mhm. Also das ist das Thema, das man da sicherlich auch aufgegriffen hat. Digitalisierung von Abläufen, ich habe es gesagt, digitale Workflows, KI und Automatisierung. Also da hat man sicherlich in anderen Branchen auch, aber speziell in Life Science entsprechend nachgelegt. Dadurch werden Prozesse schneller, präziser und günstiger, spart Zeit und Ressourcen. Ein wichtiger Punkt auch bei Effizienzsteigerung ist eben die Fokussierung, also nicht nur auf der Kostenseite, sondern auch auf der Erlösseite oder Ertragsseite, profitabelste Produkte zu identifizieren und Dienstleistungen und entsprechend Geschäfte, die nicht zum Kerngeschäft gehören oder nicht rentabel oder wenig rentabel sind, auf den Prüfstand zu stellen und entsprechend einzustellen auch. Dann zweitens Wachstumsfokussierung. Was ist das? Also nach der Pandemie ist jetzt schon einige Zeit zurück, aber es gab auch noch lange Nachwirkungen und den politischen Herausforderungen, jetzt vor allem aus den USA, sucht Life Science neue Wege, um zu wachsen. Also da muss man schauen, was sind die Wachstumsmärkte, also regional, aber auch was die Produkte betrifft, und wo sind da die Zukunftschancen. Also ein Beispiel ist personalisierte Medizin oder auch das Thema Single Use, auf das der Sven nachher nochmal kurz eingehen wird. Außerdem hat man jetzt so regional auch die asiatischen Märkte als Wachstumsmärkte identifiziert. Sven sprach vorhin von Produktionsverlagerung in die USA. Das wird diskutiert zumindest. Bei anderen ist man schon weiter. Bei anderen ist das eher noch eine Blackbox. Aber das ist sicherlich ein Thema. Die Kunden sind vor allem in den USA und Europa, wie gesagt, zukünftig wird sicherlich Asien höhere Wachstumsraten aufweisen, und da bereitet man sich drauf vor. Dann, was gehört noch dazu? Wachstumsfokussierung, in Innovationen investieren, neue Produkte und Dienstleistungen sind entscheidend, dass man im Wettbewerb weiterhin vorne bleibt. Und dann auch das Thema strategische Partnerschaften, Akquisitionen, über Synergien zu wachsen und Technologien zu erwerben. Und jetzt zum dritten Punkt, Kundenorientierung. Ich meine, das ist ein laufender Prozess. Wir wissen das. Wir sind hier auch in einer Bank. Also der Kunde ist immer im Mittelpunkt. Das in einer Krise ist er natürlich noch stärker im Fokus. Und es geht darum, die Bedürfnisse der Kunden genau zu verstehen und individuell zu bedienen. Ein Stichwort ist hier Omnichannel. Das ist zum Beispiel was so eine Art Amazon für Life Science Tools und Laborprodukte. Also man kann sich da vorstellen, und da sind einige deutsche Unternehmen eben sehr weit, auch durch Akquisitionen in den USA. Also man hat dann also eine Website, und dann sieht man das Produkt und dann klickt man da drauf und dann kriegt man empfohlen, okay, nimm jetzt noch diese Schläuche dazu und das Messgerät und die anderen haben jetzt noch das dazu bestellt. Und das kann man dann entsprechend sehr, sehr einfach und schnell einfach auch sehen, was die anderen machen, was man alles braucht, damit man ein komplettes Produkt hat. Und man kann dann eben auch über Handy ordern, also wie auf einen Klick und so weiter. Also das ist halt dieses Thema, das da auch wichtig ist und manche einen Vorteil verspricht. Dann zum Schluss noch Customer Relation Management, also langfristige Kundenbeziehungen aufbauen, pflegen, in unsicheren Zeiten wichtiger denn je, auch in Life Science. Also zusammenfassend lässt sich sagen, Effizienz, Wachstum und Kundenorientierung sind die drei Säulen, auf denen die Life Science Industrie nach Covid und Trump ihre Zukunftsstrategie aufbaut.
Ja, Sven, vielleicht nochmal zu dir. Wie seht ihr denn die längerfristigen Perspektiven für diesen Sektor oder für die Branche?
Ja, Olli, also da sind wir trotz der kurzfristigen Unsicherheiten eigentlich sehr positiv. Also die Langfristperspektive ist in der Tat sehr attraktiv. Und das liegt vor allem daran, dass der langfristige Megatrend demografischer Wandel bedient wird. Ich habe eine immer stärker alternde Bevölkerung, besonders in Industrieländern. Das bedeutet immer mehr schwer und chronisch Kranke. Und damit wird eine umfassende medikamentöse Versorgung halt immer wichtiger. Und außerdem ermöglicht gerade die künstliche Intelligenz enorme Fortschritte in der Wirkstoff- und Therapieentwicklung. Im Grunde ist das der zweite Megatrend, der da hilft, also die künstliche Intelligenz. So, der Markt für Biopharma-Produktionszubehör, der wird in den nächsten 10 Jahren, also bis 2035, voraussichtlich jährlich mehr als 9% wachsen. Also sehr wachstumsstark im Vergleich zu den sonstigen Märkten im Gesundheitssystem. Und dabei sind besonders, der Peter hat es eben auch gesagt, Einwegprodukte gefragt, weil die halt viel flexibler und kosteneffizienter sind und weniger kontaminationsanfällig als so klassische Edelstahlanlagen. Also die sind halt üblicherweise aus Kunststoff, die Einwegprodukte. So, der Markt für Forschungszubehör, der wächst noch etwas stärker. Also da gehen wir von Wachstumsraten von rund 10% pro Jahr aus bis 2035. Und wir haben so unsere Datenbasis eigentlich auch so auf den Studien von führenden Marktforschungsunternehmen basiert, die sagen das eigentlich im Wesentlichen auch alle. Und das würde bedeuten, dass der Markt halt von rund 140 Milliarden Dollar im Jahr 2024 sich fast vervierfachen würde bis 2035. Also eh schon ein großer Markt ist und auch wirklich riesig wird dann in den nächsten 10 Jahren. Mhm. Also in Summe würden wir die langfristigen Marktperspektiven als sehr rosig bezeichnen.
Ja, das hört sich gut an, ja. Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge spannender Einblicke in diese Thematik von euch bekommen. Vielleicht auch nochmal du, Sven, könntest du das Ganze vielleicht nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, gerne. Und zwar unsere neue Studie, die untersucht Unternehmen, die Produktionszubehör für Biopharmazeutika wie Impfstoff oder Krebsmedikamente liefern oder aber mit ihren Instrumenten, also Laborinstrumenten und Bioinformatik, die Medikamentenentwicklung unterstützen. Und dieser Sektor hat halt in den letzten Jahren eine dramatische Achterbahnfahrt erlebt. Wir hatten einen Riesenboom zu Beginn von Covid, dann einen drastischen Nachfrageeinbruch bei Pandemieende. Trumps Wahl hat für eine Menge politische Unsicherheit in den USA gesorgt. Da sind drohen halt hohe Pharmazölle, es drohen Kürzungen an Forschungsbudgets. Er hat einen impfkritischen Gesundheitsminister oder generell pharmakritischen Gesundheitsminister eingesetzt. Wir kommen aber auch zu dem Schluss, dass die Erholung nach Covid bereits begonnen hat. Lagerüberhänge sind weitestgehend abgebaut. Es gibt eine Nachfrageerholung. Wir sehen Stabilisierungstendenzen auch bei den Laborinstrumenten. Das sollte alles noch besser werden in der zweiten Jahreshälfte 2025. Und trotz der Unsicherheiten durch Trump, die natürlich der Pharmaindustrie auch schaden können, gibt es aber auch Hoffnungsschimmer. Zum Beispiel könnten Produktionsverlagerungen in die USA Rückenwind geben. Auch dieses Streamlining der Arzneimittelzulassungsbehörde FDA könnte helfen, die Zulassungszyklen zu verkürzen. Also in Summe ist das nicht nur schlecht, sondern eher ein zweischneidiges Schwert für die Pharmaunternehmen. Und die Industrie hat selbst auch eine ganze Menge getan, um sich da anzupassen. Also sie haben massive Effizienzsteigerungen erzielt durch Digitalisierung. Sie haben Kostensenkungen vorgenommen. Sie fokussieren sich auf Wachstumsmärkte. Das kann Asien sein. Das kann aber auch Märkte wie die personalisierte Medizin sein. Sie arbeiten sehr stark in der Kundenorientierung, halt durch Omnichannel-Ansätze und auch ein viel besseres Customer Relationship Management. Und diese Strategien bilden im Grunde die Grundlagen für eine Neuaufstellung der Branche. Und langfristig sind wir eh sehr positiv für den Sektor. Der profitiert vom Megatrend demografischer Wandel, der halt immer mehr kranke Menschen und chronisch und schwerkrank hervorbringt, was natürlich die Nachfrage nach Arzneimitteln treibt. Die KI hilft gleichzeitig dabei, diese schneller und besser zu entwickeln. Wir sehen Marktwachstumsraten für die relevanten Märkte hier von 9 bzw. 10% pro Jahr bis 2035, also sehr wachstumsstark. So, in der Summe kann man also sagen, die Studie zeigt, dass trotz der kurzfristigen Herausforderungen die langfristigen Chancen und Trends im Life-Science-Sektor vielversprechend sind. Und dabei sind im Grunde Effizienz, Wachstum und Kundenorientierung wesentliche Kernelemente für die Zukunftsstrategie.
Mhm, prima. Also trotz Trump mal mehr Licht denn Schatten, ne? Kann man so sagen. Ja. Prima, das waren meine Fragen heute an euch. Vielen Dank für die interessanten Einblicke.
Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 21. August 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.